Die Presse.
The most consequential moment of this campaign, Kamala Harris.
Together, we will chart a new way forward.
Donald Trump.
We will soon be a great nation again.
Face to face, historic.
In der Nacht auf Mittwoch, in den USA zur besten Sendezeit, sind die US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump zum ersten Mal überhaupt persönlich aufeinander getroffen. Und das gleich vor Millionenpublikum.
Their first face-to-face meeting in this presidential election. Their first face-to-face meeting ever.
A historic race for president upended just weeks ago. President Biden withdrawing after his last debate. Donald Trump now up against a new opponent.
Es war die erste und womöglich einzige TV-Debatte der beiden. Entsprechend groß war die Erwartungshaltung. Gut anderthalb Stunden hat die Debatte gedauert im Studio des TV-Senders ABC in Philadelphia. Und gleich vorweg, geschenkt haben sich die beiden nichts.
Donald Trump was fired by 81 million people. So let's be clear about that. And clearly he is having a very difficult time processing that.
I probably took a bullet to the head because of the things that they say about me. They talk about democracy. I'm a threat to democracy. They're the threat to democracy.
Mein Name ist David Freudenthaler. Willkommen zu einer neuen Folge von Was wichtig ist, dem Nachrichtenpodcast der Presse. Bevor wir hier gleich dieses historische TV-Duell und dessen Konsequenzen einordnen, hier noch ein paar Highlights der gestrigen Debatte.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there.
Stop with the continuous lying about this stuff.
If she ever got elected, she'd change it, and it will be the end of our country. She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist.
I'm going to actually do something really unusual, and I'm going to invite you to attend one of Donald Trump's rallies, because it's a really interesting thing to watch. You will see during the course of his rallies, he talks about fictional characters like Hannibal Lecter. He will talk about windmills cause cancer. And what you will also notice is that people start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom.
We have the biggest rallies, the most incredible rallies in the history of politics. That's because people want to take their country back. He said the baby will be born and we will decide what to do with the baby. In other words, we'll execute the baby.
There is no state in this country where it is legal to kill a baby after it's born.
Da gibt's also einiges zu besprechen und das tue ich heute mit meiner Kollegin Elisabeth Postel, die mit mir aus New York verbunden ist. Hallo Elisabeth.
Hallo David.
Elisabeth, wer hat dich denn bei dieser Debatte da gestern mehr überzeugt? Kamala Harris oder Donald Trump?
Also weder noch. Ich glaube, man muss diese Debatte gestern mit einer Brille anschauen, die sozusagen ein bisschen den Fokus auf Harris legt, weil sie ja die große Unbekannte war. Man muss verstehen, dass das gestern Abend der erste Auftritt von zwei Kandidaten war, die sich davor noch nie im selben Raum miteinander aufgehalten hatten. Also das heißt, es war so eine persönliche Note. Und das andere ist freilich, dass die US-Wähler jetzt auch in den Umfragen immer wieder gesagt haben, wir kennen Kamala Harris eigentlich nicht. Und wir würden gern wissen, wer diese Frau ist, die da Präsidentin werden möchte. Und das heißt, der Anspruch war hier auf jeden Fall zu zeigen, dass es jemand, der Präsidentin werden kann, dass es jemand, der schlagfertig ist, dass es jemand, der Trump parieren kann, was ja in den letzten drei Präsidentschaftswahlen immer quasi der größte Punkt war. Also wir verbringen ja mittlerweile 9 Jahre schon mit Donald Trump als Präsidentschaftskandidaten oder Präsidenten. Das heißt, mit dem Augenmerk war diese Debatte, glaube ich, für ganz Amerika ziemlich spannend. Und ich glaube, dass Harris zu weiten Teilen diese Ansprüche erfüllen konnte.
Jetzt war ja bei der letzten Debatte im Juni, ist dann auch Joe Biden gegen Donald Trump angetreten, was ihn ja letztlich dann quasi die Kandidatur gekostet hat jetzt für die bevorstehende Wahl. Jetzt im Vergleich zur damaligen Debatte, wie hast du denn das atmosphärisch wahrgenommen? Vielleicht kann man uns zurückerinnern bei der Debatte Donald Trump gegen damals Hillary Clinton, also auch eine Frau, die ihm da gegenüber gestanden ist, da hat er sie ja auch sehr auf persönlicher Ebene auch sehr oft attackiert. Wie war denn das gestern?
Ich glaube, für mich war der stärkste Moment schon direkt am Anfang der Debatte, als Kamala Harris aus dem Backstage-Bereich rausgekommen ist und Trump zur selben Zeit auf die Bühne gekommen ist, und der ist irgendwie so hinter seinem Podium verschwunden und sie ist mit ausgestreckter Hand auf ihn zugegangen und hat gesagt, Kamala Harris, lassen Sie uns eine gute Debatte haben. Und das war so optisch schon mal ein starker Start für sie, weil, wie gesagt, wie ich vorher erwähnt habe, die beiden waren tatsächlich noch nie zusammen in einem Raum, aber es war auch so ein bisschen so, ich habe keine Angst vor ihnen. Man muss dazu sagen, es hat bei solchen TV-Duellen, solchen TV-Debatten bei US-Wahlen seit 2016 keinen Handshake mehr zwischen Kandidaten gegeben. Das heißt, irgendwie konnte Harris da mit dieser Geste schon ein erstes Zeichen setzen oder irgendwie eine erste Note, die nicht von Trump kam. Und weil du so gesagt hast, so atmosphärisch, ich glaube, dass sie es hinbekommen hat, irgendwie nicht Hillary Clinton zu sein und nicht Joe Biden zu sein. Und das war auch so ein Anspruch, den, glaube ich, viele Leute gestern an Harris hatten, irgendwie ihr eigenes Bild da abzugeben und ihre eigene Person zu sein. Also es war eine Debatte, die sich nicht um politische Inhalte am Ende des Tages gedreht hat, weil du die Debatte zwischen Clinton und Trump erwähnt hast. Persönliche Attacken gegen Harris gab es von Trump dann eigentlich wenige, weil sie etwas gemacht hat, was total effektiv war und was den so irgendwie in sich selbst verliebten Kandidaten Trump voll aus der Fassung gebracht hat. Sie hat wirklich eine Falle nach der anderen für ihn aufgestellt und am Ende war das eine Debatte, die sich hauptsächlich um Trumps Wehwehchen gedreht hat. So würde ich das jetzt mal sagen. Also ich sag dazu, ich tue mir bei dieser Debatte schwer, so klar zu sagen, es gab einen Sieger oder eine Siegerin, weil es sehr ungewöhnlich war, wie diese Debatte abgelaufen ist, weil es so viel um Trump als Person ging.
Vielleicht eine Szene, an die ich mich ganz gut erinnern kann, wo sie auch Trump ein bisschen auflaufen hat lassen, war, wo er dann auf einmal darüber gesprochen hat, dass Migranten in Springfield Katzen und Hunde essen würden, also quasi die Haustiere von Bewohnern dort stehlen und essen würden. Sie hat es sehr milde weggelächelt oder mit ein bisschen verdrehten Augen. Das war wahrscheinlich ein bisschen der skurrilste Moment in der ganzen Debatte. Blöde Frage, ist ihm das jetzt nicht spontan eingefallen, oder? Aber wie kommt er denn auf so eine Aussage?
Also das war für alle, die sich mit amerikanischer Innenpolitik befassen, wirklich überraschend, weil es ist eine Verschwörungstheorie, die sein Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance vor ein paar Tagen begonnen hat zu streuen und die überhaupt nicht in der Realität verankert ist. Also Beamte aus Springfield, aus der Stadtverwaltung dort, aus der Stadtregierung dort, haben ganz offen gesagt, das ist eine Lüge. Sie wissen nicht, woher diese Geschichte kommt. Aber Trump hat sich in diesem Moment wohl so von Harris getriggert gefühlt, dass er irgendwas brauchte, um ihr etwas entgegenzuhalten. Und das haben seine Berater ein bisschen befürchtet, dass er in solchen Momenten, wo es sozusagen ein bisschen thematisch enger wird für ihn, dann in irgendetwas Abstruses dann hinausweicht. Und genau das ist dann letzten Endes mit dieser Sache passiert. Also wie gesagt, ein Präsidentschaftskandidat, der quasi ins Mikro schreit, sie essen Hunde. Das ist also auch für Trump, und wir sind ja mittlerweile viel, viel gewohnt, irgendwie ungewöhnlich.
Nicht einmal bei den Simpsons, die Donald Trump ja schon lang vorher als US-Präsidenten vorhergesehen haben, werden in Springfield Hunde oder Katzen gegessen. Aber ja, jedenfalls, du sagst, sie haben Kamala Harris Attacken Trump immer wieder mal ein bisschen aus der Fassung gebracht. Da wirkt er deutlich oder hat er teilweise deutlich weniger souverän gewirkt als gegen einen Joe Biden, mit dem er ja letztlich leichtes Spiel hatte. Glaubst du, dass jetzt diese eine Debatte da irgendwie wieder eine neue Dynamik auch in den Wahlkampf bringen könnte?
Durchaus. Also ich glaube, was Harris auf jeden Fall gelungen ist, und sie ist eine ehemalige Staatsanwältin, sie konnte zeigen, dass sie diese Situation beherrscht hatte, dass sie damit umgehen konnte, dass sie schlagfertig war, dass sie bestens vorbereitet war, dass sie eben einen sehr kameraaffinen, würde ich es jetzt mal nennen, Präsidentschaftskandidaten Trump so derart aus der Fassung bringen konnte, das war vielleicht sogar ein bisschen überraschend. Also sie konnte definitiv ihre Stärken zeigen und, wie soll ich sagen, eine neue Dynamik. Es ist jedenfalls jetzt so, dass man, glaube ich, Harris auf jeden Fall ernst nehmen kann als Wähler oder Wählerin. Und das war so ein bisschen der Punkt, auch wenn man auf die Umfragen blickt, wo die Leute ja gesagt haben, wir wissen nicht ganz, womit wir es hier zu tun haben. Also Harris war ja bekanntlich jetzt nicht besonders medienfreundlich, auch in ihrer Zeit als Vizepräsidentin, die sie ja nach wie vor ist, gab es da ein paar Reibereien mit den Medien und es war immer so ein bisschen, dass sie das gemieden hat und jetzt auch im Wahlkampf versucht hat, irgendwie nicht so viel mit Journalisten zu tun zu haben. Und man hat ihr das letztlich dann als Schwäche ausgelegt. Und ich finde auch, dass das irgendwo problematisch ist, weil das ist eine Person, die sich ins höchste Amt des Landes wählen lassen will und man weiß sehr wenig über sie. Jetzt weiß man zumindest, okay, das ist eine rhetorisch versierte, präsidentiell wirkende Frau, die auf jeden Fall schon einmal mit einem Donald Trump umgehen kann. Und das, glaube ich, dürfte viel Neues in den Wahlkampf bringen. Und David, man darf nicht vergessen, diese Debatten sind natürlich auch Futter für die Wahlkampfmaschinerie. Also gestern, für Zuhörer, die das jetzt nicht vor Augen haben, war es so, dass man oft die Köpfe von Harris und Trump nebeneinander gesehen hat. Also es war so ein Splitscreen. Und Harris war definitiv darauf trainiert, irgendwie ihr Gesicht gewissermaßen in eine Mimik da zu haben, die man auch im Internet ganz gut verkaufen kann. Also da war sehr viel dabei, wo ich mir gedacht habe, ach, ihr Team hat sie auf Memes trainiert. Und das werden wir auf jeden Fall in den kommenden Wochen sehen. Also die Harris-Kampagne kann sich darauf verlassen, dass sie viel Material aus dieser TV-Debatte mitnehmen können.
Schon lustig, wie sich solche Debatten im Wahlkampf geändert haben. Also, dass da irgendwie Schnipsel für Social Media ganz wichtig sind, dass man mitnehmen kann, das kennen wir jetzt eh schon länger, aber dass er wirklich schon ganz gezielt auf Memes irgendwie gezielte Reaktionen bringt. Ja, das ist sicher neu, aber das dürfte schon irgendwie gefruchtet haben, weil es gibt ja wie nach jeder großen TV-Konfrontation in den USA gibt es dann irgendwie sofort Umfragen, wer denn da jetzt dieses Duell gewonnen hat. Und da zeigt sich, dass Harris da als leichte Siegerin aus dieser Debatte hervorgegangen ist. Jetzt muss man das natürlich immer vorsichtig betrachten. Mich würde aber interessieren, vielleicht können wir ein bisschen auf das Bigger Picture schauen. Und da gibt es natürlich laufend neue Wahlumfragen. Wie hat sich denn das in den letzten Tagen und Wochen entwickelt? Wie stehen wir denn da?
Ich glaube auch noch zu dem, was du gerade gesagt hast, diese Blitzumfragen, die es dann immer danach gibt, nach den TV-Duellen. Hillary Clinton hat die Debatte gegen Trump auch gewonnen und bekanntlich ja dann die Wahl nicht. Also zu viel Aufmerksamkeit würde ich dem Ganzen gar nicht schenken. Und um ganz ehrlich mit dir zu sein, habe ich nicht das Gefühl, dass die Debatte gestern wesentlich etwas an den Umfragewerten ändern wird. Also nur so zur Vorgeschichte, dadurch, dass Harris diese neue Kandidatin ist, die erst seit 7 Wochen irgendwie da auf der nationalen Bühne steht und als demokratische Präsidentschaftskandidatin antritt. Man hat dem TV-Duell da gestern so viel Bedeutung zugewiesen, weil natürlich für Journalisten das dann auch so ein bisschen der neue Dreh für die kommenden Wochen sein wird. Also was auch immer da passiert ist, wird dann sozusagen der Spin. Und nachdem es aber so wenig um politische Inhalte gestern ging, also nachdem Harris so effektiv da Trump auf die Palme gebracht hat, um es mal so zu sagen, bin ich mir nicht sicher, wie die Wähler das sehen werden. Weil die Wähler haben ein Bild von ihr, das, wie soll ich sagen, im Vergleich zu Trump sie weniger zentristisch aussehen lässt. Was interessant ist, weil Trump ja teils sehr, sehr konservative Positionen vertritt oder eben auch sehr extreme Sachen teilweise sagt, wie wir auch gestern gehört haben. Und die beiden liegen da Kopf an Kopf. Also die jüngsten Umfragen haben sogar einen gewissen Dämpfer da prognostiziert für die Harris-Kampagne. Und diesen Honeymoon, den wir da hatten, mit großem Enthusiasmus für die Kandidatin, großer Unterstützung. Sie ist im Vergleich zu Biden in den Swing States zumindest wieder Kopf an Kopf mit Trump. Aber irgendwie scheint sich da gerade nicht mehr viel zu tun. Und es ist gerade schwer zu sehen, in welche Richtung dieses Rennen dann tatsächlich gehen wird. Also es ist wirklich eine Situation, wo die beiden quasi, also nicht nur Kopf an Kopf liegen, aber wo man nicht wirklich weiß, in welche Richtung dieses Rennen jetzt weitergehen wird.
Du nennst es Honeymoon. Generell führt sie ja einen sehr inhaltslosen, ich kann mal sagen, gute Laune-Wahlkampf da seit ihrer Nominierung am Parteitag vor ein paar Wochen. Und du hast es vorhin auch schon gesagt, dass sie kritischen Interviews irgendwie so gut wie möglich ausweicht oder das, ja, das ist ja bisher ganz gut gelungen. Ist das jetzt deiner Meinung nach die richtige Taktik oder sollte sie schon in den letzten Wochen, beziehungsweise sind es eh noch einige Wochen sogar bis zur Wahl, sollte sie da doch eher mehr auf Inhalte setzen, weil man inhaltlich ist immer die Frage, inwiefern man Populisten inhaltlich ordentlich Konter geben kann, aber inhaltlich hat sie vielleicht doch einiges zu sagen, oder? Oder zumindest ihre demokratische Partei.
Ja, Trump ist auf jeden Fall ein Populist und die Demokraten haben dieses Mal definitiv vor, ihn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Und es gab ja dieses berühmte Zitat von Michelle Obama, der ehemaligen First Lady, die gesagt hat, if they go low, we go high. Also wir lassen uns dann nicht auf diese Schlammschlacht ein. Und das ist ein bisschen anders mittlerweile. Also die Demokraten sind viel schlagfertiger in ihrem Wahlkampf geworden. Sie sind viel schneller da irgendwie mit eben, was wir vorher besprochen haben, Memes im Internet. Ich bin mir nicht sicher, ob das am Ende reichen wird. Also wie gesagt, die Wähler erwarten sich fast ein bisschen mehr von Harris. Ich glaube, was wir definitiv ab heute sehen können, ist ein Wahlkampfteam, das sich noch mehr irgendwie hinter die Kandidatin stellt und jetzt auch weiß, okay, so sie hat diese Debatte eigentlich sehr gut gemanagt, sehr gut in der Hand gehabt. Wir können sie möglicherweise auch kritischeren Interviews beispielsweise aussetzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Teil der Strategie sein wird, aber zumindest, glaube ich, gibt es jetzt nicht mehr so diese Befürchtung, dass Harris unter dem Scheinwerferlicht da zusammenbricht oder so etwas. Also das CNN-Interview, das sie mit ihrem Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz vor, ich glaube, 2 Wochen gemacht hat, war ja jetzt nicht besonders aufregend und auch nicht besonders gut. Ich glaube, jetzt gibt es da so den Anspruch, okay, sie kann das und wir können uns dahingehend auf sie verlassen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob dieser Wahlkampf letztlich dann inhaltlich interessanter werden wird. Ich glaube, es gibt ja auch von Seiten der Republikaner überhaupt kein Interesse daran, dass die jetzt irgendwie inhaltlich mehr sagen und auch gar nicht sagen könnten. Ich glaube, da wissen auch viele gar nicht, was Trump dann wieder im Weißen Haus machen würde. Harris muss halt so viele Sachen zusätzlich machen. Also bei Trump weiß man mittlerweile, das ist Trump, der ist laut, der übertreibt, der ist jetzt nicht jemand, der mit großen Gesetzesvorhaben irgendwie durch die Lande zieht und so Wähler gewinnt, während Harris alles machen muss. Also sie ist ja dann noch dazu eine Frau. Das heißt, sie darf dann nicht so viel lachen oder sie muss mehr lachen. Also man hat dann so viele Ansprüche plötzlich, was natürlich total sexistisch ist. Und das heißt, für sie ist es am Ende des Tages immer ein bisschen schwerer als für ihn.
Du hast jetzt eh gesagt, Trump ist laut, der kann irgendwie machen, was er will. Das hat er sich über die letzten Jahre fast erarbeitet, kann man sagen. Wer jetzt seine Auftritte in letzter Zeit beobachtet, merkt aber trotzdem, dass er zunehmend müde wird, oft extrem lange ausholt und ja, irgendwie alles Mögliche miteinander vermischt, was inhaltlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Muss da Trump auch irgendwie aufpassen oder also schlägt sich das auch ein bisschen durch in der öffentlichen Wahrnehmung, dass dieser Trump, der immer seinen früheren Konkurrenten Joe Biden als alt und nicht mehr wirklich amtsfähig bezeichnet hat, dass der eigentlich selber genau das ist jetzt, was er ihm vorgeworfen hat früher?
Das ist so ein guter Punkt. Ich war bei einer Wahlkampfveranstaltung von Trump im Jänner und ich kann mich erinnern, dass er da im Vergleich zu jetzt viel, viel agiler gewirkt hat. Also dann auch beim Republikanischen Bundesparteitag, auf dem ich war in Milwaukee im Juli, war dieser Unterschied schon so drastisch. Also es ist wirklich so, und Harris hat das ja auch bei der Debatte gesagt, und das ist tatsächlich korrekt, dass Leute bei seinen Wahlkampfauftritten früher schon die Hallen verlassen, weil sie gelangweilt sind von dem, was der von sich gibt. Also der ist jetzt auch nicht mehr der Donald Trump von 2016 oder 2015 oder sogar 2020. Der ist auch in die Jahre gekommen und ich finde auch gestern bei der Debatte hat man das sehr deutlich gesehen, dass er also jetzt nur optisch im Gegensatz zu Harris einfach viel müder aussah. Er stand auch oft da mit seinen, quasi für Fernsehzuseher hat es ausgesehen, als ob er die Augen geschlossen hätte. Hatte er nicht. Also er hat nach unten gesehen, aber es war ein sehr irgendwie schlechtes Visual, um es jetzt mal so zu sagen. Und ja, also damit, dass Harris 59 Jahre alt ist und Trump halt jetzt auf den 80er zugeht, da ist den Demokraten natürlich schon was geglückt. Also dieser optische Unterschied ist auf jeden Fall klar. Und Ob das bei den Wählern ankommt, ist eine andere Frage. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig zu betonen in diesem Wahlkampf. Viele Leute, die für Trump stimmen, wählen nicht Trump, sondern wählen die Republikaner. Sie wählen die Republikaner, weil sie unzufrieden sind mit der Richtung, in die das Land geht sozusagen. Sie wählen republikanisch, weil sie konservativ sind. Sie wählen republikanisch, weil sie eine andere Wirtschaftspolitik wollen. Sie wählen republikanisch, weil sie ein Problem mit der Inflation haben. Also Trump ist, glaube ich, für ganz viele Wähler, die am 5. November für die GOP stimmen werden, nicht Hauptgrund. Es gibt eine sehr, wie soll ich sagen, es gibt einen harten Kern und er hat definitiv die Republikanische Partei zu seiner Partei gemacht. Es gibt diesen persönlichen Kult um ihn und so weiter. Aber ich glaube, für viele Wähler ist es trotzdem so, dass die einfach sagen so, naja, wir wollen eine andere Politik und Harris ist in der aktuellen Regierung. Das hat Trump ja auch in seinem Schlussstatement gesagt bei dieser TV-Debatte. Sie redet von allen diesen Dingen, die sie umsetzen will. Warum haben die denn das nicht gemacht bis jetzt? Und das ist schon etwas, da kann er noch so müde sein oder so in die Jahre gekommen oder wie auch immer. Für die Wähler ist das ein legitimes Argument.
Dabei sollte man allerdings nicht vergessen, dass ja auch Trump 4 Jahre Präsident war und natürlich hat er andere Politik betrieben, aber die war letztlich doch sehr ähnlich eigentlich sogar der Politik, die wir jetzt sehen und auch davor gesehen haben. Also da ist Trump in seiner Rhetorik sicher deutlich radikaler dann als in seiner Politik, wobei man natürlich das auch hinterfragen kann.
Ja, David, man darf dem Wähler da nicht absprechen, dass die nicht wissen, was da los ist. Also ja, Trump war 4 Jahre in der Regierung, aber das ist jetzt halt auch schon wieder 4 Jahre her. Und was viele Leute mit Trumps Präsidentschaft verbinden, ist halt echt so ein wirtschaftlicher Höhenflug irgendwie. Also davor hatte man ja noch immer so diese Reste der Wirtschaftskrise 2008, die sich da so über viele Jahre irgendwie sehr langsam erst ausgeschlichen hat aus dem System in den USA. Und dann kam Trump und plötzlich war irgendwie wieder alles gut. Und Biden und Harris haben tatsächlich damit zu kämpfen, dass Trump da in der Corona-Krise einfach auch keine lupenreine Politik gemacht hat. Aber für den Wähler ist es am Ende des Tages völlig egal. Der erinnert sich daran, also vor Biden war kein Coronavirus, war keine Inflation, also waren diese ganzen Themen nicht da. Und für viele ist die Schlussfolgerung, ja, das lag an Trump. Und das mag sachlich vielleicht eine andere Analyse gebrauchen, aber es ist für viele Wähler tatsächlich so, dass sie ein Problem mit der Regierung Bidens haben.
Na, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber eigentlich sind ja die Wirtschaftsdaten in den USA nicht so schlecht, wie sie von mancher Seite.
Also die Wirtschaftsdaten sind wirklich gut, vor allem im Vergleich zu Europa. Also wenn man das jetzt mal so, weil das ja auch irgendwie Lebensrealitäten technisch am nächsten dran ist. Es ist aber wirklich so, dass die Lebenserhaltungskosten in den USA unfassbar hoch sind. Also ich rede hier von Klopapierpackungen um $20. Also das ist nicht nix. Und die Einkommensniveaus sind höher, aber das ist trotzdem noch immer völlig absurd. Also für eine Packung Eier $10. Also das ist keine Erfindung. Wow. Und die Wirtschaftsdaten mögen für die Konzerne gut sein. Bei den Leuten kommt das sehr, sehr wenig an.
Okay, liebe Elisabeth, danke auch für diese Aufklärung noch einmal dazu. Vieles kriegt man ja trotzdem nicht mit, wenn man Medien hier konsumiert und das Leben dort aber nicht wirklich vor Ort mitkriegt. Danke, liebe Elisabeth, für deine Einordnungen aus New York.
Danke dir.
Das war's für heute. Die wichtigsten Analysen rund um diese TV-Debatte verlinke ich Ihnen gleich noch in den Shownotes. Und übrigens, eine dürfte ganz besonders vom Harris-Auftritt begeistert gewesen sein. US-Popstar Taylor Swift hat unmittelbar nach der Debatte auf Instagram ein Bild mit einer Katze im Arm gepostet und darunter geschrieben: Ich werde meine Stimme bei der Präsidentenwahl für Kamala Harris und Tim Walz, ihren Vizepräsidentschaftskandidaten, abgeben. Überraschend tut das zwar niemanden mehr, aber jetzt haben wir auch diese Unterstützung endlich amtlich. Und ich, David Freudenthaler, verabschiede mich jetzt ganz amtlich mit vorzüglichster Hochachtung an alle, die es bis zum letzten Satz geschafft haben. Schön, dass Sie dabei waren.